Sie hat mich angeschaut. Sie hat tatsächlich den Kopf gedreht und mich angeschaut. Und ich habe sie angeschaut. Und ich weiß noch, dass ich dachte, dass sie wahnsinnig dunkle Augen und ganz lange Wimpern hat. Das ist mir aufgefallen. Und dass sie aussieht wie so ein, eigentlich wie ein niedlicher kleiner Teddybär. Und ich weiß noch, dass ich dachte, die ist riesengroß. Also ein Kleinkind eben, 10 Kilo schwer.
In dieser Folge werfen wir einen Blick auf Rebeccas einzigartigen Reisebericht, der uns nicht nur die atemberaubende Natur Madagaskars näher bringt, sondern auch die persönlichen und tief bewegenden Erfahrungen, die sie auf ihrer Reise gemacht hat. Madagaskar, eine Insel, die für ihre außergewöhnliche Flora und Fauna bekannt ist. Vielleicht denkst du als allererstes auch an die Baobab-Allee, wenn du an Madagaskar denkst. Die Insel ist aber so viel mehr. Hier begegnen wir den faszinierenden Lemuren, farbenprächtigen Chamäleons und einer Tierwelt, die es so nirgendwo auf der Welt gibt. Doch was Rebecca auf ihrer Reise besonders prägt, ist nicht nur die wilde Schönheit der Natur, sondern auch die Menschen, deren Leben von Armut und Herausforderung geprägt ist. In den belebten Straßen von Antananarivo sieht Rebecca Kinder, die nach Verwertbarem auf Müllhalden suchen. Ein scharfer Kontrast zu ihrem eigenen Leben. Trotz allem begegnen ihr die Menschen mit einer unglaublichen Großzügigkeit und Lebensfreude, was ihr eine ganz neue Perspektive auf das Leben schenkt. Rebecca erzählt von den schwierigen Alltagsbedingungen, Stromausfällen, Wasserknappheit und einfachen Lebensverhältnissen. Doch gerade diese Herausforderungen ermöglichen es ihr, die eigenen Privilegien zu hinterfragen und die wertvollen kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Was kannst du also aus Rebeccas Buch lernen? Es geht darum, wie viel tiefer eine Reise geht, wenn du nicht nur von den Landschaften und den Sehenswürdigkeiten verzaubern lässt, sondern auch von den Menschen und den persönlichen Erlebnissen. Rebecca zeigt uns, wie es ist, die Komfortzone zu verlassen und sich auf echte, unverfälschte Begegnungen einzulassen. Sie wurde von der Armut in Madagaskar konfrontiert, doch gleichzeitig hat sie die unglaubliche Lebensfreude und Großzügigkeit der Menschen gespürt, trotz der schwierigen Bedingungen, mit denen sie täglich zu kämpfen haben. Rebecca hat gelernt, ihre eigenen Privilegien zu hinterfragen und die kleinen, einfachen Dinge des Lebens zu schätzen. Etwas, das wir in unserer hektischen Welt oft aus den Augen verlieren. Wenn du diesen Podcast jetzt als Video auf YouTube oder Spotify hörst, dann siehst du das hier, dass ich hier gerade verletzt sitze. Am Wochenende nach meiner Finnlandreise durfte ich die lokale Notaufnahme kennenlernen, nachdem ich nach einem Stromschlag aus über 2 Metern von der Leiter gefallen bin und beim Sturz irgendwie die Haut von der Fingerkuppe gerissen habe, offene Arterie und so weiter. Also es hat geblutet wie Sau, ich konnte es nicht stoppen. Ich frage mich immer noch, wie das passieren konnte, aber es ist halt eben ein Unfall, kommt halt eben, kann passieren, ne? Und auch wieder der Beweis dafür, dass ich viel weiter reisen sollte und Reisen veranstalten sollte und zu Hause wirklich gefährlich ist. Es kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Meine Argentinien-Reise diese Woche ist jetzt erstmal abgesagt. Die nächsten 4 bis 6 Wochen konzentriere ich mich mal irgendwie mehr auf den Finger hier und halt eben auf den Podcast. Und ja, Finnland, weil letzte Woche war übrigens der absolute Hammer. Also richtig, richtig gut. Der nächste Termin steht übrigens auch schon. Wir haben so unglaublich Glück gehabt mit den Nordlichtern. Das war Wahnsinn. Dieses und nächstes Jahr ist ja wirklich noch ganz gut, bevor es dann langsam für ein paar Jahre so abschwacht. Also wer weiß, vielleicht hast du ja Lust, im Februar 2026 mitzukommen. Die Termine findest du auf jeden Fall schon auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und aktuell sind 8 von 12 Plätzen noch frei. Also zöger nicht so lange. Ich weiß, dass ganz viele noch überlegen und bald buchen werden. Und wir haben auf der Seite übrigens auch eine 40-seitige Broschüre verlinkt mit allen Informationen zu der Reise. Und da sind auch ganz viele tolle Bilder. Schau mal gerne rein. Mir wurde auch gesagt, dass ich 2 Dinge explizit erwähnen soll, wenn ich Werbung für die Reise mache. Erstens, jeder bekommt einen eigenen Schlitten bei der 3-tägigen Husky-Safari, denn normalerweise wird einen Husky-Schlitten immer von zwei Personen geteilt, also bei uns immer einen eigenen. Und du bekommst die richtige Kleidung von uns gestellt und unseren Partnern. Du musst dich also für diese Reise nicht extra einkleiden. Das ist alles im Preis inklusive. Also du musst nicht noch irgendwie hunderte Euro für Skijacken und Skihosen und so weiter ausgeben. Und wenn Finnland nichts für dich ist, kann ja auch sein, dass du irgendwie keinen Bock auf diese Kälte hast, was aber übrigens richtig cool ist. Man friert wenig bis gar nicht. Im April und Mai bin ich wieder fit und dann geht's nach Namibia und Botswana. Und auch da haben wir jeweils eine Broschüre auf der Seite verlinkt und es sind auch noch Plätze frei. Und in Botswana konnten wir, das ist richtig cool, für Mai die Preise etwas senken, was in Zeiten von so krasser Inflation auch nicht gewöhnlich ist, glaube ich. Also die normalerweise, wenn man Geld spart, die meisten Unternehmen, die setzen trotzdem was drauf. Wir geben die Ersparnis direkt an euch weiter. Also das ist richtig cool. Eine Woche Botswana zu einem richtig guten Preis im Vergleich zu den Preisen, wenn man in einer Luxus-Lodge unterwegs sein würde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald auf einer unserer OTP-Abenteuer, so nennen wir sie quasi bei uns intern, da findest du auch übrigens auf Instagram unter dem Hashtag OTP-Abenteuer ganz viele Bilder von unseren Reisen. Und ja, genug geredet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann auf einer unserer Reisen demnächst sehen. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Du hast ein spannendes Buch rausgebracht über deine Zeit auf Madagaskar mit den Lemuren. Ein sehr ehrliches Buch, wie ich finde, beim Lesen. Also du hast wirklich alles erzählt, wie es dir passiert ist und wie du es gedacht hast. So lese ich es zumindest. Ein Buch, das zeigt, wie wahnsinnig komplex das Leben auf Madagaskar ist und wie schwer es die Lemuren haben. Was hat dich inspiriert, nach Madagaskar zu reisen und dieses Buch dann zu schreiben?
Madagaskar war für mich schon ewig ein Traum. Das hat schon angefangen ganz früh in der Kindheit. Im Bücherschrank meiner Eltern gab es ein ganz altes, abgenutztes Lexikon. Und das hatte vorne auf dem Titelbild einen schwarz-weißen Wari. Und in diesen Lemuren, also diesen Wari, hatte ich mich absolut verliebt. Und ich wollte immer dieses eine Buch anschauen. Und dann hat man mir erklärt, okay, das sind Lemuren. Und später habe ich dann erfahren, naja, Lemuren kommen eben einfach nur auf Madagaskar vor. Und dementsprechend war für mich dann ganz klar, tja, dann werde ich wohl nach Madagaskar reisen, um diese Tiere dann tatsächlich in ihrem natürlichen Lebensraum sehen zu können.
Mhm. Also schön, wie sowas aus der Kindheit dich dein Leben lang begleitet hat.
Ja, der Wunsch hat mich nicht mehr losgelassen. Und als Erwachsene habe ich dann zunächst mal gearbeitet, mir dann irgendwann einen Reiseführer über Madagaskar gekauft im Buchhandel. Diesen Reiseführer und vor allem die Seiten über die Lemuren verschlungen und beschlossen, ich werde dahin reisen. Wie es dann manchmal so läuft, habe ich den dann zunächst mal zugeklappt, zur Seite gelegt und weitergearbeitet. Und dann hat es in mir gearbeitet und ich habe ein Sabbatical angekündigt und bin dann aufgebrochen nach Madagaskar.
Okay, ja. Große Insel abgelegen vor Afrika im Indischen Ozean, hat sich vor 150 Millionen Jahren irgendwie vom afrikanischen Kontinent abgekapselt. Und diese Lemuren sind endemisch. Auf der Insel. Das heißt, es gibt sie nur dort und von ganz klein bis recht groß, also nicht Gorilla-Größe, aber ich glaube 10 Kilo ist das größte Exemplar, das kleinste 30
genau.
Oder so.
Der Indri, ja. So groß wie ein Kleinkind. Ja.
Ja. Und wie hast du diese, du hast gerade gesagt, du hast dir einen Reiseführer gekauft, aber diese Reise ist ja in deinem Kopf schon irgendwie vor zig Jahren geplant worden und dann irgendwann durchgeführt worden. Wie bist du an diese Planung herangetreten?
Muss ich tatsächlich überlegen, weil das sich für mich so natürlich ergeben hat.
Ja, es gibt Reisen, die tritt man einfach so an, ne? Also
genau,
die sind so lange im Kopf schon so fertig, dass eigentlich nur die Flugbuchung und dann irgendwie so ein, zwei Stopps vor Ort und dann entsteht alles. Also
so hat sich's bei mir erlebt, so hat sich's angehört, als wenn es so gewesen wäre.
Ja, so war es auch. Also ich habe eine Bekannte von mir ist Biologin, die sehr viel auf Madagaskar forscht. Und mit ihr hatte ich mich schon vor Jahren auch schon, also schon im Vorfeld, noch lange vor meiner Reise immer wieder über Madagaskar unterhalten. Und ihr habe ich dann auch gesagt, also soweit war du, jetzt werde ich nach Madagaskar gehen. Und daraufhin hat sie mich dann gefragt, ob ich Lust habe, dort auch vor Ort Menschen kennenzulernen und in irgendwelchen Projekten, die sie kennt, vielleicht auch einfach damit reinzuschnuppern und mitzumachen. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, na klar möchte ich das wahnsinnig gerne. Und sie konnte mir dann Kontakt vermitteln zur Association Mitsinju. Es liegt in Andasibe, das ist ein kleines Dorf, auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt Antananarivo im Hochland und eben der Ostküste Madagaskars da dazwischen. Mit den Menschen vor Ort habe ich dann Kontakt aufgenommen im Vorfeld, eben mit ihrer Hilfe, und habe abgesprochen, dass ich sie besuchen komme und dass ich, was auch immer ich mitmachen kann, mitgehen kann, dass ich für alles offen bin vor Ort. Und dann war klar, die ersten 2 Monate verbringe ich bei ihnen und dann werde ich alleine weiterreisen. Aber wohin ich dann konkret weiterreise, ich hatte grob mal das Ziel im Kopf, ich möchte in den Norden Madagaskars auf die Halbinsel Masoala. Aber ich bin einfach mal nur mit diesem Ziel im Kopf losgereist. Auch gar nicht direkt nach Madagaskar, sondern war zunächst mal noch auf La Réunion. Und ja, bin dann von dort aus eben mit dem Flug dann weiter nach Antananarivo und hatte einfach nur diesen Gedanken im Gepäck, okay, jetzt lerne ich erstmal die Menschen vor Ort kennen und dann schaue ich, wie es weitergeht.
Du hast in deinem Buch ja auch geschrieben, dass mit reinem Französisch war es ein bisschen schwer. Madagassisch musstest du so ein bisschen lernen, wurde dir so ein bisschen beigebracht. Wie war die Kommunikation vor Ort? Also Englisch und Französisch war entsprechend schwer.
Ja, Englisch ist fast gar nicht gebräuchlich. Also ein paar jüngere Madagassen lernen Englisch. Madagaskar war mal eine französische Kolonie. Dementsprechend ist Französisch nach wie vor eigentlich die Amtssprache, was aber nicht bedeutet, dass es tatsächlich dann auch überall gesprochen wird. Ganz und gar nicht. Manche Menschen können es nicht. Manche sprechen es auch nicht so gerne. Je abgelegener die Ortschaften, desto weniger Französisch. Ja, ich habe die Möglichkeit gehabt bei einer älteren Frau, die mich im Dorf abends mal angesprochen hat, als ich auf der Suche nach Fledermäusen war, ist sie auf mich aufmerksam geworden und hat mich angesprochen auf Französisch. Da war ich ganz überrascht. Sie konnte sehr gut Französisch. Und sie hat mir dann angeboten, doch mit ihr zusammen Madagassisch zu lernen. Und wir haben uns dann fast täglich getroffen. Und sie hat mir so Stück für Stück Madagassisch beigebracht. Und ja, also mehr als ganz einfache Unterhaltung, wirklich ganz basic, habe ich dann natürlich nicht lernen können in der Zeit. Aber es hat geholfen, eben Vokabeln zu lernen für den Alltag, für den Einkauf auf dem Markt, die Zahlen, die Begrüßungsfloskeln. Oder dass ich sagen kann, ich brauche Wasser oder ich brauche Reis.
Diese Frau, die erscheint ja auch relativ früh am Anfang des Buches, die wollte kein Geld, ne? Die hat gesagt, ich bring dir Madagassisch bei und du gibst mir dafür irgendwie am Ende einfach nur ein Geschenk. Das war ja für dich auch erstmal, ich will ja dafür bezahlen, hier wird ja irgendwie ein Service geleistet, du bringst mir was bei. Wie war diese Erfahrung und was hast du ihr am Ende geschenkt? Wie ist das geendet?
Ja, die Erfahrung war für mich sehr, also es hat sich am Anfang völlig befremdlich angefühlt, weil so in meinem Denken drin war, wahrscheinlich an ein deutsches, ein europäisches Denken, ja, sie bringt mir Unterricht bei und ich zahle ihr die Stunden. Und für sie in der madagassischen Kultur, das aber völlig anders gehandhabt wird. Dort ist es so, es gibt nach Abschluss von etwas ein sogenanntes Cadeau, also wie du schon gesagt hast, ein Geschenk. Es wird auch nie verhandelt, in welcher Höhe. Das heißt, das musste ich mir dann selbst überlegen. Ich wollte ihr dann aber nicht nur Geld geben, sondern sie hatte einfach auch ein großes Problem, genügend Nahrung zu haben. Also Madagaskar ist ein sehr, sehr armes Land. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, weil ich es genauer wissen wollte. Also ich hatte tatsächlich eine Zahl, allerdings nur von 2018, da waren immer noch 41,7% der Menschen unterernährt. Das heißt, es ist einfach wirklich ganz massiver Mangel. Und dementsprechend den Mangel, den habe ich auch bei ihr ganz klar erlebt. Das heißt, ich habe ihr dann zum Abschluss nicht nur Geld, sondern eben auch Reis und eben ja Naturalien geschenkt. Mhm. Hatte allerdings tatsächlich, in dem Moment, als ich weitergereist bin, sie war krank und sie war in dem Moment gar nicht mehr vor Ort in Andasibe. Und ich habe dann aber bei Leuten, die sie gekannt haben, eben das für sie hinterlassen. Und ich habe aber keinen Kontakt zu ihr mehr haben können, keine Möglichkeit gehabt und dementsprechend, ich hoffe und ich gehe davon aus, sie hat es bekommen, aber ich weiß auch, dass es tatsächlich eben für sie ja ihr Lebensunterhalt tatsächlich war, dass sie immer wieder versucht hat, junge Menschen zu finden, die sich in der Gegend aufhalten und die von ihr Madagassisch lernen wollen.
Das ist, du hast diese Unterernährung jetzt gerade schon angesprochen und halt eben auch diese Armut, die du halt ständig, war das eigentlich ein täglicher Begleiter deiner Zeit dort?
Mhm. Eindeutig, ja.
Ja. Wie bist du damit umgegangen?
Es ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich habe das schon bei der Anreise erlebt. Wenn ich kurz den Schlenker mache und das einfach kurz vielleicht erzähle, ich bin bei der Anreise unfreiwillig habe ich eine Stadtrundfahrt bekommen, weil mein eigentlich ausgemachter Fahrer nicht da war und ich dann nach einer längeren Wartezeit beschlossen habe, jetzt nehme ich mir ein Taxi und fahre in irgendein Hostel. Hat sich dann aber ergeben, dass mich der ursprüngliche Fahrer doch noch gesucht hat und ich dann unterwegs einen Anruf im Taxi bekommen habe, und paar Umwege und das Taxi wechseln sollte, um dann doch noch nach Andasibe zu kommen an diesem Tag. Also so typisch in Madagaskar geht dann alles doch noch irgendwie. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich dieses Taxi wechseln sollte, musste mein Taxifahrer einen großen Umweg fahren und er ist dann durch brennende Müllkippen gefahren. Und dort habe ich dann eben tatsächlich das erste Mal barfüßige Kinder auf den Müllkippen nach noch verwertbaren Abfällen suchen sehen. Und die Situation, das hat mich ja in gewisser Weise beschämt. Ich saß im Auto, wurde immer kleiner auf dem Beifahrersitz, habe dann die Fensterscheibe hochgekurbelt, weil dieser Rauch mich in den Augen gebissen hat, gebrannt hat. Gleichzeitig habe ich mich dafür geschämt und festgestellt, das wird schon heftig, damit umzugehen für mich. Obwohl es natürlich gleichzeitig wiederum eigentlich eine unmögliche Aussage ist, denn ich meine, ich muss nur damit umgehen und ich habe ja nicht das ist ja nicht meine Lebenswirklichkeit. Es hat mich dann weiter begleitet in Andasibe mit den Kindern, mit denen ich dort zu tun hatte. Ich habe dann mitgearbeitet in einem Projekt, eine Art von Ferienclub mitgeleitet. Auch die Kinder dort hatten zerfetzte, löchrige Kleidung an. Es hat mich einfach auf der ganzen Reise begleitet. Und es war für mich so ein ständiges Auf und Ab, weil ich wusste, also ein emotionales Auf und Ab, weil ich wusste, okay, ich nehme das hier wahr. Ich kann aber maximal in einem Einzelfall versuchen, mal irgendwo zu helfen. Aber ich kann ja grundsätzlich in dem Moment einfach nichts daran ändern an der Situation. Was ich dann aber festgestellt habe, ist, dass ich dann aber doch, ich kann nichts daran ändern, aber allein die Tatsache, dass ich mit den Menschen ins Gespräch gegangen bin und dass ich oft dann auch zugehört habe und mir das habe erzählen lassen, was denn ihre Lebenswirklichkeit ist, ich hatte den Eindruck, dass das dann trotzdem in gewisser Weise, es ist keine Hilfe, aber es ist ein großes gegenseitiges Verständnis dann plötzlich da. Und ich hatte den Eindruck, dass das plötzlich zu was sehr Wichtigem wurde. Und dass da dann auch der Wunsch in mir entstanden ist, davon möchte ich erzählen. Und davon möchte ich berichten. Ja, und das ist dann letztendlich ja in das Buch eingeflossen.
Okay. Du hast gerade schon den Anfang, den Start deiner Reise kurz angesprochen. Du bist aus La Réunion, glaube ich, angekommen auf Madagaskar, in der Hauptstadt am Flughafen. Und ich glaube, du hast 3 Stunden auf dein Fahrrad gewartet, bevor du entschieden hast, okay, ich werde hier nicht abgeholt, ich nehme jetzt ein Taxi, suche mir ein Hostel oder Hotel und dann schauen wir morgen mal weiter, weil der Tag, der vergeht ja.
Genau.
Und wurde es dann durch die Blume quasi drauf, also ne, dann hast du diese Geschichte, wo du dann, dann hat dieser Taxifahrer ist dann doch irgendwie zum Flughafen gekommen, hat dann alle irgendwie angesprochen, die haben die weiße Touristin irgendwie so in Erinnerung, dass sie mit XY mitgefahren ist, also haben sie dann herausgefunden, welche Telefonnummer XY hat, dann hat ein Fahrer ihn angerufen, dann kam dieser besagte Austausch, wo ihr da durch diese Müllkippen gefahren seid. Und da wurdest du durch die Blume quasi darauf aufmerksam gemacht, dass ein bisschen mehr Geduld ja doch angebracht wäre und du auch hättest einfach ein bisschen länger warten können. War das ein Kulturschock? Also wie oft ist das passiert, dass du dich in Geduld üben musstest? Und ist das etwas, was du gelernt hast dort?
Also es war unglaublich oft der Fall. Ich habe nicht mitgezählt, aber wirklich wahnsinnig oft. Ich schätze mich eigentlich von Natur aus als einen sehr geduldigen Menschen ein. Dachte ich zumindest. Der Meinung bin ich auch nach wie vor, aber also es hat meine Geduld unglaublich auf die Probe gestellt. Und ob ich da jetzt noch viel dazugelernt habe in dem Punkt, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Aber es hat.
Ich bin in 3 Stunden übrigens schon sehr geduldig.
Also ich fand es eigentlich auch geduldig, aber nee, es kam wirklich häufig vor. Es beispielsweise eine Fährüberfahrt. Ich hatte mich dann dazu entschieden, tatsächlich weiterzureisen. Also nachdem die Zeit in Andasibe vorüber war, wollte ich dann nach wie vor nach Masoala auf die Halbinsel. Man hatte mir davon abgeraten. Es hieß, ja, nee, die Straße ist viel zu gefährlich, beziehungsweise da gibt's kein Durchkommen. Die BBC hat die mal als eine der schlimmsten Straßen der Welt bezeichnet. Das ist die Straße, die von Toamasina, der zweitgrößten Stadt Madagaskars, an der Ostküste gelegen, hochführt, immer der Küste entlang, zur Halbinsel Masoala. Und ja, die ist eben ständig, ist eine reine Schlaglochpiste, oft nicht vorhanden, Flussüberquerung und so weiter. Man hat mir dann gesagt, wenn du da schon unbedingt hin willst, dann nimm doch bitte eine Fähre. Aber eigentlich nehmen die auch nicht, die sind viel zu unsicher und zu der Jahreszeit ist dann auch noch der Seegang zu hoch, mach's eigentlich lieber gar nicht. Ich hatte dann aber beschlossen, ich mach's trotzdem. Hatte mich dann für eine der etwas sichereren Fähren entschieden. Ja, mit dem Ergebnis, dass ich mein Reisegepäck dann schon mal abgeben sollte am Schalter, was ich dann auch getan habe. Das heißt, ich hatte dann nur noch einen kleinen Rucksack und eben die Klamotten am Leib. Hatte einen Bungalow gemietet in dieser Stadt Toamasina. Ja, und dort verharrte ich dann und rief dann jeden Morgen im Morgengrauen bei der Fähre an um 5 Uhr morgens. Fährt die Melissa, das ist der Name der Fähre, fährt die Melissa heute? Und ich hieß dann immer, nee, die Melissa fährt heute nicht, frag morgen wieder. Und so habe ich das dann eben tagelang gemacht, immer im Morgengrauen vom Bett aus erstmal angerufen, gefragt, fährt die Melissa heute? Und dann irgendwann nach ein paar Tagen hieß es dann endlich, ja, die Melissa fährt. Und daraufhin habe ich dann ganz schnell geguckt, dass ich in der Nachbarschaft mir eine Rikscha noch organisiere und zum Abfahrtsort komme. Und auch da bin ich einfach tagelang festgesessen. Ich denke, das ist grundsätzlich was für Reisen in Madagaskar. Man muss mit viel Geduld reisen. Also zumindest, wenn man so reisen möchte, wie also mit lokalen Transportmitteln eben reisen möchte und keinen eigenen Fahrer hat.
Ja, wobei, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld.
Ja, definitiv. Ja.
Du hast diese Association kurz angesprochen. Das ist ja auch das Hauptthema deiner Reise, wo du viel Zeit verbracht hast in Andasibe, die sich ja halt auch um die Lemuren kümmern, aber halt hauptsächlich halt auch um die Erziehung ist vielleicht Aufklärung. gegenüber der Tiere und des Waldes, denn es ist ja wirklich wichtig, dass der Wald geschützt wird, weil nur wenn der Wald geschützt wird, können die Tiere geschützt werden.
Genau.
Wie, du hast gerade deine Freundin angesprochen, die dich quasi dahin vermittelt hat. Mhm. Wie sah dein Alltag dort aus?
Also zunächst, die ersten Wochen habe ich in einem Projekt eben mit den Kindern mitgearbeitet. Mein Alltag war dann so, dass ich ja im Morgengrauen aufgestanden bin. Ich hatte ein Gästezimmer in Andasibe mit Küchenzugang. Das heißt, ich habe mir dann morgens, mittags, abends Reis gekocht. Beziehungsweise eben einmal am Tag eine große Portion, die ich dann eben verwertet habe und anderweitig weiter gekocht habe. Aber morgens gab es dann eben Reis mit Obst, irgendwas, was es auf dem Markt gab. Dann
das war schon mal eine große Umstellung, oder? Den ganzen Tag nur Reis zu essen ist Wochen und Monate lang.
Ja, also ich mag tatsächlich Reis sehr, sehr gerne. Aber es ist trotzdem natürlich eine sehr große Umstellung, wenn es plötzlich dreimal am Tag Reis gibt. Die häufige Variante in Madagaskar ist dann Reis mit Bohnen. Das ist auch so typisches Essen, wenn es in den Wald geht für ein paar Tage auf irgendwelche Touren. Dann gibt's dreimal am Tag Reis mit Bohnen.
Kenne ich aus Lateinamerika, da gibt's Reis mit Bohnen und auch sehr beliebt Bohnen mit Reis.
Genau, ja, genau. Nee, aber Madagaskar ist tatsächlich Reis mit Bohnen, denn die Rechnung, die man mir für mich dann aufgestellt hat, als es mal darum ging, dass ich Proviant kaufen soll, waren pro Mahlzeit, pro Kopf 250 Gramm Reis. Das heißt, es wurde dann, um da noch was draufzulegen, wurde gerechnet mit einem Kilo Reis pro Kopf pro Tag. Das ist, hat mich dann doch sprachlos gemacht, was auch immer dazu geführt hat, wenn es Reis zu essen gab, war mein Teller so voll, dass ich es nicht geschafft habe. Wenn es dann doch mal zwischendrin Nudeln gab, dann habe ich mich gefragt, und wovon werde ich jetzt satt, weil irgendwie die Portionsgröße nicht gestimmt hat.
Krass, ein Kilo Reis pro Tag. Genau. Das ist wirklich, also ich glaube, wenn ich jetzt so einkaufen gehe, dann kaufe ich meistens ein Kilo, oder? Ich glaube, diese Säcke, die sind ja so ein Kilo und davon essen wir wochenlang.
Genau, genau. Ich habe auch mal für zwei Leute, also für mich und einen Begleiter in Madagaskar Reis gekocht und die Portion, die ich gekocht habe, habe ich dann beim Essen festgestellt, dass die für ihn einfach viel zu wenig war. Also mir hat es dann auch wirklich leid getan im Nachhinein, aber es war für mich einfach völlig unverständlich, wie groß diese Portionen sein müssen,
Er hat aber zu viel Anstand gehabt, um was zu sagen, sondern hat einfach stillschweigend wahrscheinlich akzeptiert, dass er heute hungern muss.
Und hat dann aber am nächsten Tag beschlossen, jetzt kochen wir nicht auf deinem kleinen Kocher, sondern jetzt benutzen wir meinen madagassischen, den Fata Pera, so ein Eisenherd mit Kohle obendrauf. Jetzt benutzen wir den und meinen großen Kochtopf und dann bestimme ich die Reismenge. Und dann hat es besser funktioniert.
Okay, also Reis mit Bohnen, nicht Bohnen mit Reis. Das finde ich okay. Ja. Aber das ist schon mal, also ernährungstechnisch schon mal eine Riesenumstellung. Wie war es sonst?
Ja, dort, wenn ich dann diesen Reis mit den Bohnen gekocht hatte und gegessen, also nee, Bohnen hatte ich zum Frühstück, wenn ich es bestimmen durfte, nicht. Nur wenn ich woanders gegessen habe und es nicht in der Hand hatte, dann hatte ich die Reis mit den Bohnen zum Frühstück. Wenn ich dann den Reis gegessen hatte, dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu diesem Zentrum von der Association Mitsinju. Das liegt am Waldrand. Man läuft da so ungefähr eine halbe Stunde vom Dorf aus hin. Das heißt, ich bin dann da immer erstmal hingelaufen.
Die Tage starten wahrscheinlich aber auch relativ früh, ne? Also von der Höhe, wo Madagaskar liegt, ist, ich denke mal, je nach Jahreszeit im Sommer irgendwie 5 Uhr, im Winter irgendwie 6 Uhr. Mhm.
Ja, das passt, ja.
Ja.
Ja, und dementsprechend waren die Tage auch tatsächlich, haben sehr früh begonnen, dafür dann auch früh wieder geendet. Ja. Also für mein Empfinden eben früh. Ich habe dann oft schon unterwegs in Richtung Zentrum am Waldrand eben die Kinder getroffen aus der Gruppe. Wir sind dann so gemeinsam dorthin gegangen, haben uns immer irgendwie versucht zu unterhalten. Aber die Kinder haben kein Französisch gesprochen, beziehungsweise ein paar ältere Jugendliche, ein paar Brocken. Ich habe dann immer die die paar neuen madagassische Vokabeln, die ich wieder gelernt hatte, dann natürlich gleich wieder zur Anwendung gebracht. Aber es war letztendlich, wir haben uns auch so verstanden und haben ganz viel miteinander gelacht und kamen dann meist lachend irgendwann am Zentrum an. Und ja, was ganz lustig war, dass ich eigentlich dort vor Ort gar nicht so wahnsinnig viel dann zu tun hatte. Denn es wurden in der Zeit, als ich dort war, Tänze eingeübt für ein Festival. Und zwar ein Festival zu Ehren des Indri Indri, beziehungsweise um eben auf diese Bedrohung von diesem, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, den größten Lemuren Madagaskars, um auf die Bedrohung von diesem Tier eben aufmerksam zu machen. Ja, und die Tänze, die für dieses Festival mit den Kindern eingeübt wurden, die standen schon fest. Und es war auch schon ein junger Madagasse vor Ort, der diese Tänze mit den Kindern dann durchgeführt hat. Und meine Aufgabe war dann eben mitzutanzen und jedes Mal, wenn Pause war, mich mit den Kindern zu beschäftigen, Spiele zu spielen, was dann dazu geführt hat, dass sie die deutschen Spiele nicht mochten. Die waren ihnen nicht lustig genug. Ich habe dann madagassische Singspiele gelernt, weil sie einfach, ja, sie wollten gerne Spiele mit Singen spielen. Dann haben die mir dann beigebracht.
Sind deutsche Spiele zu traurig? Zu
ja, irgendwie, da wurde nicht genug gelacht, war nicht genug. Sie konnten zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Das Spiel Foul Eye gibt es in Madagaskar auch. Allerdings wird dazu ein Lied gesungen. Und das, ich weiß nicht, was der Titel ist. Ich konnte mir weder den Klang des Titels merken, noch, also die Aussprache, noch die Bedeutung. Aber es war auf jeden Fall nicht Foul Eye. Als ich das nämlich übersetzt hatte, und gesagt hatte, dass es auf Deutsch, ein verdorbenes Ei sein ja. könnte, oder eben auch ein faules Ei, das ich eben nicht bewegen möchte, dann waren die Kinder ganz entsetzt, denn wie kann ein Lebensmittel als schlecht, als faul bezeichnet werden. Auch wenn es in dem Zusammenhang ja vielleicht eher faul im Sinne von möchte sich nicht bewegen ist. Hm. Aber allein diese Tatsache, dass man doch ein hochwertiges Lebensmittel wie ein Ei, das dort so wertgeschätzt wird, so bezeichnet, das war für sie völlig, ja, das konnten sie nicht nachvollziehen, wie man das Spiel so nennen kann.
Krass. Das ist interessant. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Einblick tatsächlich in die Mentalität und in die, also darüber habe ich zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht.
Ja, ich früher auch nicht, weil das für mich auch nicht. Aber das waren diese Dinge, die mir oft dort begegnet sind und die es für mich diese Zeit sehr, sehr wertvoll gemacht haben. Und ich denke aber nicht nur für mich, zumindest habe ich die Hoffnung, sondern auch für mein Gegenüber dort jeweils. Also für die Madagassinnen, mit denen ich zu tun hatte. Denn wir haben ganz viel durch diese kleinen Sprachvergleiche haben wir ganz viel über unsere gegenseitigen Kulturen erfahren. Denn ich denke, Sprache hängt ja ganz, ganz eng mit der jeweiligen Kultur zusammen. Und über Sprache kann man ganz, ganz viel über eine Kultur lernen. Es gibt ganz viel Aufschluss darüber. Und das war ein sehr, sehr reicher Austausch und hat dann immer wieder dazu geführt, dass wir festgestellt haben, okay, klar, es gibt wahnsinnig viele Unterschiede in unseren Lebenswirklichkeiten, aber letztendlich gibt es noch viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns und viel mehr Dinge, die wir genauso empfinden. Was natürlich wunderschön war.
Ja. Du hast am Anfang, du hast diesen Club de Vacances, ich kann kein Französisch, ich kann es nicht aussprechen, alles was Spanisch ist, ist deutlich einfacher für mich, aber du hast diesen Club, diesen Freizeitclub organisiert am Anfang, dann war der ja irgendwann vorbei, ihr hattet dieses große Festival, das du ja dann mitorganisiert hast, wie ging es dann für dich weiter? Du warst ja dann ein bisschen mehr in diese Assoziation mit involviert und konntest halt andere Aufgaben übernehmen. Wie sahen die aus?
Ja, ich habe dann die Möglichkeit bekommen, in die Wiederaufforstung hineinzuschnuppern, da mitzuarbeiten eine Weile, was für mich wahnsinnig interessant war. Ich war zwar zunächst mal so ein bisschen irritiert, als man mir so typisch madagassisch gesagt hat, du könntest eigentlich jetzt mit zur Wiederaufforstung, also da draußen steht der Maharu, der sitzt schon mal da, oder beziehungsweise steht nicht, sondern der sitzt schon im Auto, also steigt da nochmal mit in das Auto ein, ihr fahrt da jetzt dahin und er zeigt dir das.
Und dieses aber ich zeigen, das war dann immer mit ein paar Tage involviert, ne? So pack deine Sachen und wir sehen dich dann irgendwie nächste Woche und du lässt dein Zimmer zurück und alles so.
Genau, Wobei in dem Fall war es dann tatsächlich so, es war in dem Moment nur ein kurzes Zeigen, also tatsächlich ein eintägiger Ausflug. Ich sollte einfach die Gegend schon mal gesehen haben. Er wollte, also mein Begleiter dort, Maharu, ich dachte am Anfang, er könne kein Französisch, war dann aber sehr erleichtert, dass er dann doch etwas Französisch konnte. Er hat mir damals erklärt, dass wir jetzt besser vorher schon hinfahren und er mir das vor Ort zeigt und mich den Menschen vor Ort schon mal vorstellt, weil das sicherer sei. Ich konnte es nicht einschätzen, ob das jetzt notwendig war oder nicht. Aber natürlich, wenn er das für sinnvoll erachtet, dann mache ich das natürlich. Das heißt, wir sind da gemeinsam hingefahren und er hat mich den Menschen im Dorf dann schon mal vorgestellt und den Menschen in der Wiederaufforstung, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und dass einfach für alle Menschen klar war, wenn er jetzt nächste Woche dort vor Ort ist und sie sehen da dann eine weiße Frau alleine rumlaufen zwischen den, ja, irgendwo auf der Landstraße zwischen den Dörfern oder das war sehr abgelegen, dass jeder weiß, okay, ich gehöre in dem Fall jetzt zur Association Mizinju und ich bin mit ihm dort. Und das fand er eben für meine Sicherheit sehr wichtig.
Weißt du, also hast du dich jemals unsicher gefühlt oder weißt du, warum er es gemacht hat? Hat er das vielleicht irgendwann mal gesagt, warum es notwendig war oder er es als notwendig gesehen hat?
Es hat mir nie jemand, nein, das hat er mir nicht beantwortet. Ich habe ihn da aber auch direkt nicht danach gefragt. Ich bin immer wieder darauf hingewiesen worden, dass ich besser nach Einbruch der Dunkelheit auch nicht draußen unterwegs bin, was ich andererseits aber teilweise nicht hat vermeiden lassen. Wenn ich von Nachtwanderung zurückkam, dann oder von dem Treffen, dann bin ich eben trotzdem alleine zurückgegangen. Hatte da auch tatsächlich nie ein Problem und habe mich da auch nie unsicher gefühlt. Also ich spreche jetzt gerade von Andasibe, von dem kleinen Dorf. Da habe ich mich höchstens unsicher gefühlt, weil es natürlich überhaupt keinerlei Straßenbeleuchtung gibt. Das heißt, wenn es Nacht ist, ist Nacht und dann ist wirklich, dann sieht man die Hand vor Augen nicht. Ich weiß aber, dass es an den Hauptstraßen, da bin ich darauf hingewiesen worden, da soll ich mich weghalten davon, vor allem gegen Abend dort nicht hingehen, weil es da ab und an zu Überfällen wohl schon kam. Aber ich, also wie gesagt, ich habe selber davon nichts mitbekommen und ich habe mich auch wirklich nicht unwohl gefühlt. Wo ich allerdings definitiv nicht alleine abends unterwegs gewesen wäre, wäre in der Hauptstadt beziehungsweise auch in Touamasina, in der zweitgrößten Stadt Madagaskars gewesen. Also da definitiv nicht.
Weil so viele Menschen halt immer ein paar Leute dazwischen gibt, die halt eben nichts Gutes im Schilde führen.
Genau. Wobei ich auch da, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich kenne auch niemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich habe vor Ort wahnsinnig positive Erfahrungen gemacht und ich habe immer Hilfe gefunden, beziehungsweise mir sind Madagassen so begegnet, dass ich immer schon Hilfe bekommen habe, bevor mir überhaupt klar war, dass ich jetzt in dem Moment vielleicht Hilfe brauchen könnte.
Ja, so hat sich's in deinem Buch, so liest es sich. Ist vielleicht aber auch Wilderei ein Thema gewesen, wovor sie dich vielleicht schützen wollten? Oder vielleicht auch, das ist ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, ob sie die Gemeinschaft davor warnen wollten, zu wildern, weil du da bist? Sondern gar nicht darum, um deine Sicherheit ging, sondern um deren Sicherheit?
Wäre möglich, wobei mir tatsächlich in diesem Dorf ist mir Wilderei in dem Zusammenhang, habe ich davon nichts mitbekommen und nichts darüber gehört. In einem anderen Dorf, in dem ich war, da war das ein Thema. Das weiß ich. Da konnte ich dann nämlich vorher nicht hin zunächst mal. Da hätte ich jemand anderen hinbegleiten sollen, der dort arbeitet, in dem Wald. Und das mussten wir dann erstmal verschieben, weil die Menschen vor Ort, da ging es dann nicht um Wilderei, sondern um illegales Abholzen. Mhm. Und die hatten dann plötzlich große Probleme mit der Polizei, hat dazu geführt, dass das komplette Dorf in den Wald geflüchtet ist, aus Angst vor der Polizei. Und ja, in so einer schwierigen Situation war dann natürlich das Letzte, das alle brauchen konnten, da jetzt eine Reisende, die da jetzt dazwischen plötzlich rumspringt und vielleicht irgendwie zwischen die Fronten gerät. Also Fronten in Anführungszeichen, aber trotzdem wäre das natürlich ungeschickt gewesen. Und dementsprechend konnte ich da dann erst später hin.
Hier und dort, also du hast jetzt gerade Abholzung, illegale Abholzung angesprochen, aber ich meine, ich hatte auch irgendwas gelesen, dass du auch so einen geköpften Lemur zum Beispiel entdeckt hast irgendwo. Ja. Also das ist schon auch ein Thema, dass die Lemuren halt eben zur Nahrungsaufnahme genutzt werden, gejagt werden, weil die Menschen halt eben so arm sind, dass sie sich den Reis halt eben gar nicht leisten können.
Genau, das ist tatsächlich ein großes Thema. Bushmeat ist tatsächlich ein Thema. Es werden Lemurenfallen aufgestellt. Ich war eines Tages auch in einem Wald unterwegs mit einem Guide Lokal, also einem Mann, der dort aufgewachsen ist, der dort Reis eigentlich als Reisbauer gearbeitet hat. Und der hat sich wahnsinnig gut in diesem Wald ausgekannt und hat mich mitgenommen. Und ja, wir waren dort unterwegs, eigentlich auf der Suche nach einem sehr seltenen Vogel, auf der Suche nach dem Helmwanger. Und wir haben Stunden nach diesem Tier gesucht. Er hat ihn immer wieder gehört, hat ihn aber nicht zu sehen gekriegt. Aber dafür habe ich dann plötzlich festgestellt, hoppla, irgendwas beunruhigt ihn jetzt total, als wir unterwegs waren. Er war dann sehr verärgert und hat dann nach vorne gezeigt. Und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig realisiert, was ich da gerade sehe. Aber er hat mir auf eine zwischen zwei in den Boden gerammten Astgabeln aufgerichtete Brücke gezeigt. Also aus Ästen errichtet. Und in diese Brücke waren wie so quadratisch nochmal aus Ästen Kästen oder nicht Kästen, sondern nur Rämen eingepasst. Und innerhalb von diesem Rahmen war dann jeweils eine Drahtschlinge. Und diese ganze Konstruktion, diese Brücke führte über einen Pfad. Und dann hat er mir erklärt, das ist eine Lemurenfalle. Die ist über den Pfad errichtet worden, den die Lemuren eben auch nutzen. Und die Lemuren sind sehr intelligent und nehmen natürlich gerne den einfachsten Weg und sie nehmen dann diesen Weg, den direkten Weg über diesen Ast, der eben durch die Falle, sprich durch die Drahtschlingen durchführt. Oft wird das Ganze dann perfiderweise auch noch mit irgendwelchen Ködern versehen, mit Dingen, die die Lemuren eben gerne fressen und dementsprechend stecken die dann ihren Kopf durch die Drahtschlinge, die Schlinge zieht sich zu. Ja. Und der Lemur endet in der Falle und letztendlich im Kochtopf.
Schrecklich.
Ja.
Das ist ja, viele Säugetiere oder viele Tiere nutzen ja immer den einfachsten Weg. Ne?
Natürlich.
Deswegen nutzen sie auch immer diese Tier-Highways, die durch die Savanne, durch den Regenwald oder sonst irgendwas führen, weil alles andere ja viel zu viel Energie kosten würde. Und Energie ist etwas sehr, 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 sehr Wertvolles.
Ja.
Wir haben ja vorhin auch noch mal über die Kinder und über die Aufklärung darüber gesprochen. Wie wichtig ist diese Arbeit, die diese Organisation dort betreibt? Erkennt die lokale Bevölkerung die Wichtigkeit dieser Tiere? Oder sieht sie die halt eben nur als Nahrungsquelle? Also merken Sie, wie krass sich Madagaskar in den letzten, weiß ich nicht, 40 Jahren verändert hat? Ich glaube, ich habe mal irgendwann gelesen, dass, oder vielleicht habe ich es auch in deinem Buch gelesen, dass bis 2080 der komplette Wald abgeholzt werden soll.
Ja.
Genau, ich habe es in deinem Buch gelesen.
Ja, doch, ja.
Merken Sie das? Wissen Sie das? Wie wichtig es ist, das alles noch zu haben?
Oh, das ist eine komplizierte Frage. Ich habe mich darüber mit einer Studentin dort unterhalten, ich habe ihren konkreten Studiengang nicht ganz verstanden. Sie konnte nicht so gut Französisch. Aber sie hat mir erklärt, sie hat etwas mit Tourismus studiert und hatte dann Praxistage in Andasibe. Und mit ihr habe ich mich darüber unterhalten. Denn ich hatte nämlich den Eindruck, dadurch, dass ich ja in vor Ort in dieser Art Bubble von Naturschützern und Leuten unterwegs war, die in welcher Weise auch immer eben in dieser Association Mizinju arbeiten, war ich immer mit Leuten umgeben, denen der Wald wichtig war. Und wenn es nur alleine aus finanziellen Gründen gewesen wäre, was definitiv nicht der Fall war, ich habe mich mit sehr vielen Menschen dort unterhalten, denen der Wald an sich und die Tiere wahnsinnig wichtig waren. Aber selbst wenn da jetzt bei den Guides Menschen darunter gewesen sein sollten, denen es primär jetzt darum ging, dass es der Lebensunterhalt ist, ist auch völlig in Ordnung, dann ist es eben das primäre Ziel, ich möchte damit mein Geld verdienen, aber dann ist auch klar, ich muss diesen Wald schützen, denn wenn es den Wald nicht mehr gibt, dann bleiben die Touristen aus, wenn die Touristen ausbleiben, dann kann ich mir den Reis nicht mehr leisten. Dementsprechend ist da auch da dieser Schutzgedanke natürlich vorhanden. Als ich das dann aber der Studentin gesagt habe und gesagt habe, ich habe den Eindruck, den Menschen ist der Wald wichtig, hat sie dann mir entgegnet, dass vielen jungen Madagassen aus ihrer Sicht der Wald egal sei. Aber ich kann tatsächlich nur das wiedergeben, was mir jetzt diese eine einzelne Studentin gesagt hat. Und ich kann das natürlich und ich möchte das auf keinen Fall als grundsätzliche Aussage verstehen, denn das weiß ich nicht. Doch ich denke, was eben einfach bleibt, ist für mich, dass ich es bis zum Schluss nicht greifen konnte. Es war ein wahnsinniger Widerspruch. Denn einerseits war den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das absolut bewusst, dass dieser Wald ihre Zukunft ist. Nicht umsonst heißt diese Assoziation, mit der ich zu tun hatte, Mizinju. Mizinju bedeutet Zukunft. Denn es ging um die Zukunft der Tiere und des Waldes und letztendlich ihre eigene Zukunft. Und gleichzeitig war da aber immer, egal wo ich hinkam, habe ich abgeholzten Wald gesehen, habe ich eine Graphitmine gesehen, mir hat man ganz viel von Schneisen erzählt, beziehungsweise ich bin oft auf diesen Schneisen unterwegs gewesen im Wald, die für eine andere Mine wiederum geschlagen wurden. Gleichzeitig hat man mir aber immer erzählt, wie viele Arbeitsplätze auch wiederum diese Minen für die Menschen bedeuten. Oder dass nur durch diese Minen letztendlich abgelegene Dörfer plötzlich einen Straßenanschluss bekommen haben, der für die Menschen wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, es war ein konstantes Hin und Her. Also ich kann die Frage bis heute nicht beantworten.
Es ist auch ein wahnsinniges, komplexes Thema. Also es gibt zum Beispiel beim Walfang, da gibt es eine Zahl, die so rumkursiert, rund um also Island und Walfänge. Ein toter Wal bringt einem Fischer oder einer Fischereigesellschaft oder einem Schiff irgendwie um die, weiß nicht, $200,000. Ein lebendiger Wal bringt der Tourismusindustrie um die 2 Millionen. Das sind jetzt zwei abstrakte Zahlen, die ich selber auch nicht greifen kann, aber sie zeigt den Unterschied zwischen einem toten und einem lebendigen Wal. Bei einem toten Wal profitieren sehr wenige, bei einem lebendigen Wal profitieren sehr, sehr viele, weil halt eben nicht nur das Tourismusunternehmen oder die Gesellschaft, die die Touristen mit dem Boot rausführt, sondern die Hotels, die Produzenten des Essens und so weiter, alle profitieren daran. Und von unserer Seite aus, wenn ich so eine Frage stelle, ist das natürlich halt immer so eine so sehr einfach gestellte Frage, weil wir, schau mal, ich habe hier 4 Wände, ich habe hier Strom, es ist warm, ich müsste gar keinen Pulli tragen, denn die Heizung läuft auf 23 Grad, geht dir genauso, wir können hier übers Internet uns unterhalten. Das haben die Leute aber da unten nicht. Denen interessiert halt einfach gerade in dem Moment nicht, dass halt in 5 Jahren ein Lemur, weiß ich nicht, 10, 20, 100.000 Dollar bringt, sondern die haben heute kein Geld für eine Tasse Reis oder ein Kilo Reis und entsprechend müssen die halt an morgen denken und nicht halt an nächstes Jahr oder halt in 10 Jahren oder an die nächste Generation. Genau. Entsprechend ist das so ein wahnsinnig komplexes Thema.
Ja, genau. Und genau deshalb ist aber auch diese Arbeit, die die Association Mizinju gerade in Bezug auf die Kinder, auf diesen Club Vacances, diesen Club für die Kinder in den Ferien anbietet, wahnsinnig wichtig. Denn bei diesem Club Vacances geht es genau darum, den Kindern diesen Wert des Waldes und den Wert der Lemuren bewusst zu machen. Denn das sind Kinder aus sehr bedürftigen Familien, die zwar direkt am Wald leben, die aber oft trotzdem nie so richtig weit im Wald drin waren oder viele verschiedene Lemuren gesehen haben. Denn die Eltern könnten sich den Eintritt in ein Schutzgebiet zum Beispiel nicht leisten. Und dementsprechend es ist sehr wichtig, dass die Kinder diesen Wert kennenlernen, diesen Wert, der für sie einfach auch für die Zukunft so wichtig ist, dieser Wald. Ja, mit der Hoffnung eben verbunden, dass sie das dann, wenn sie entscheiden müssen für sich, vielleicht irgendwann besser hinkriegen oder anders hinkriegen.
Es geht darum, dass wenn sie dann irgendwann vielleicht sogar in die Situation kommen, dass sie sich die Tasse Reis vielleicht nicht leisten können, dass sie nicht auf die Idee kommen,
genau, in
den Wald zu gehen und dann halt einen Lemur zu jagen, weil es einfach ist und sie wissen, was für ein Wert halt dahinter steckt und dass es halt eine andere Möglichkeit geben muss.
Genau.
Ja, es ist und ich komme immer wieder, das ist halt eben auch der Grund, wir haben ja eine Zeit, wo die Klimakrise ja präsenter ist denn je. Es gibt da unten halt genauso wie halt in vielen Teilen der Welt. Gerade habe ich ein Video gesehen, wie in Saudi-Arabien in der Wüste, wo es halt nie regnet, halt irgendwie Flash Floods gibt und so weiter. Also es ist einfach alles verrückt, was abgeht. Und gleichzeitig finde ich, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, warum man halt eben nicht aufhören sollte zu reisen, weil solche Länder und solche Menschen uns Touristen brauchen, damit der Wald wirklich weiterhin seinen Wert behält oder halt eben noch größeren Wert hat. Weil nur wenn wir die Bäume schützen oder beziehungsweise das Gebiet halt schützen, da haben nicht nur die Lemuren was davon, sondern da haben der Helmwanger, heißt der so?
Genau.
Der Vogel, den ihr gesucht habt, der hat was davon und alles andere. Und dann haben halt eben nicht nur eine Person oder eine Familie was davon, sondern halt ganz, ganz viele. Und das ist, für mich ist es immer so wichtig, deswegen, das ist mein Lobbyismus hier im Podcast, den Leuten so ein bisschen, aber nicht für die Flugindustrie oder für Airlines, sondern für nachhaltigen Tourismus, denn nur wenn wir weiterhin reisen, können wir Schutzgebiete erhalten oder weiter ausbauen. Und ich finde, das ist halt eben so, Andasibe Bay ist halt ein gutes Beispiel dafür, wo es halt eben hin muss.
Ja.
Was hat dich, also dein großes Ziel war ja, die Lemuren zu sehen. Dein Leben, das war ja deine Lebensaufgabe bis zu dem Zeitpunkt. Also zumindest als kleines Kind.
Eine davon.
Aber auf jeden Fall als kleines Kind kam diese Inspiration oder diese Motivation, das zu sehen.
Ja.
Jetzt hast du viele Monate dort verbracht. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen, den ersten zu sehen? Und was ist das für ein Gefühl allgemein, das alles erlebt zu haben und halt eben ein Buch darüber veröffentlicht zu haben?
Also diesen ersten Lemuren, die Begegnung, das werde ich nie vergessen. Das war, das klingt so blattunbeschreiblich. Das war es natürlich nicht. Ich habe es ja versucht, in Worte zu fassen, aber das war eine weibliche Lemur. Also ich weiß, es war eine Familie war, die ich dort sehr oft gesehen habe und immer wieder begleiten durfte. Dieses Tier saß an einem Baumstamm, nicht weit von mir entfernt. Diese Familie der Lemuren, die ist, also der Indris, die ist an Menschen gewöhnt. Also sie kennen das ganz oft eben Touristen kommen und in diesem Waldgebiet unterwegs sind. Das heißt, sie hatte da dann auch keine Angst vor mir. Sie hat mich angeschaut. Sie hat tatsächlich den Kopf gedreht und mich angeschaut. Und ich habe sie angeschaut. Und ich weiß noch, dass ich dachte, dass sie wahnsinnig dunkle Augen und ganz lange Wimpern hat. Das ist mir aufgefallen. Und dass sie aussieht wie so ein, eigentlich wie ein niedlicher kleiner Teddybär, was, also vom Gesicht her, die haben so ein rundes Gesicht mit zwei flauschigen, kleinen, wie so ein Teddybär Ohren, sind schwarz-weiß gezeichnet, die Indri. Und ich weiß noch, dass ich dachte, die ist riesengroß. Also, ja, wie ein Kleinkind eben, 10 Kilo schwer. Auch vom Gewicht her. Und das war ein sehr berührender Moment. Und auch später, immer wenn ich dann wieder Lemuren irgendwo gesehen habe, ich habe dann ganz verschiedene Arten von Lemuren auch unterwegs dann gesehen, eben die Indris bei Andasibe, später dann schwarz-weiße Waris oder eben auch rote Waris, braune Lemuren, alles ganz, ganz unterschiedlich. Oder Bambuslemuren. Und das war jedes Mal wieder total schön, dieses Tier dann in freier Wildbahn einfach beobachten zu können. Und beobachten zu können, wie sie springen, wie sich die Waris in den Baumkronen anbellen gegenseitig. Ja, vor allem später dann auch, als ich dann nicht nur in dem Schutzgebiet war, sondern auch in anderen, ja, es waren auch Schutzgebiete, aber in anderen Schutzgebieten oder, ja, nicht alles waren Schutzgebiete. Oder auch in einem Nationalpark. Und da dann in dem Wald unterwegs war und das dann auch teilweise Lemuren waren, die eben nicht an Menschen gewöhnt waren, wenn es dann tiefer in den Wald reinging. Und dann waren dementsprechend die Tiere auch weitaus scheuer. Und ja, ich finde dieses Gefühl, wenn man dann stundenlang durch den Wald läuft und ja, dann irgendwann schon denkt, okay, heute kriege ich die Tiere nicht mehr zu Gesicht, das wird nichts mehr. Jetzt sind wir schon seit Stunden unterwegs und sind halt einfach nicht da. Ja, manchmal haben wir sie dann auch nicht gesehen, aber manchmal nach Stunden sind sie dann plötzlich doch da. Und dieses Gefühl, wenn dann nach Stunden plötzlich was in der Baumkrone raschelt, man nach oben guckt und dann feststellt, oh hoppla, da sind sie ja. Das ist wunderschön.
Mhm. Du hast gerade die Augen ganz kurz angesprochen, mhm. der Lemuren.
Ja.
Das ist der Name Lemur, der kommt ja aus dem Lateinischen, was mhm. ja sowas wie Schattengeister der Verstorbenen bedeutet. Meinst du, der Name passt?
Kann ich so nicht wirklich, also für mich persönlich kann ich es nicht unbedingt bestätigen, weil die für mich was total Lebendiges haben. Aber gleichzeitig aus madagassischer Sicht und wenn ich es von der Seite betrachte, passt es absolut. Finde ich, denn es gibt gerade um den Indri ranken sich Legenden. Und es gibt zwei Legenden, die ich zu diesem Tier kenne und ich finde sie beide sehr, sehr schön und bezeichnend. Eine besagt, dass es einst zwei Brüder gab, die im Wald lebten und einer der Brüder beschloss, Ackerbau zu betreiben und verließ den Wald und ging eben hinaus auf den Acker. Und dieser Bruder wurde der erste Mensch und der Bruder, der im Wald verblieb, war der erste Indri. Mhm. Ja, spricht für sich. Also Verwandtschaft zwischen Mensch und Indri. ja. Was natürlich schon dazu passt, dass es dann auch Ahnen sind und Familienmitglieder sind. Und die andere Geschichte bezeichnet es genauso.
Die andere Geschichte ist der Vater und der Sohn, der Vater vom erzähl die Geschichte. Ich habe sie in einem Buch gelesen.
Die besagt, dass es einst einen Vater und seinen Sohn Kutu gab, die in den Wald gingen, um wilden Honig zu sammeln. Und sie stiegen auf einen sehr hohen Baum und wurden dort oben von starkem Regen überrascht. Ja, der Vater stürzte vom Baum und verstarb. Und der kleine Kutu klammerte sich oben in den Ästen fest und konnte alleine nicht hinabklettern. Und dann wurde es langsam dunkel und in der Nacht näherten sich ihm fremde Gestalten. Und er hatte Angst und versuchte, sie zu vertreiben. Doch das gelang ihm nicht, die blieben da. Und dann wurde es langsam wieder hell und er merkte wieder, dass Gestalten sich ihm näherten. Und er hatte Angst und versuchte, sie wieder zu vertreiben und dachte, das sind böse Geister. Doch eine der Gestalten kam dann auf ihn zu und setzte sich diesen kleinen Kutu ganz vorsichtig auf den Rücken und sprang mit ihm von Baumstamm zu Baumstamm bis auf den Boden hinab und setzte ihn dann auf den Boden. Und seit diesem Tag wird dieses Wesen Baba Kutu genannt. Baba, Vater von Kutu. Also von dem kleinen Jungen. Und auch dementsprechend, ja, auch in der Geschichte werden ja die Windrisse als Ahnen dargestellt. Aber ja auch dieser enge Zusammenhang wieder zwischen Mensch und Indri.
Mhm. Du hast vorhin schon mal, glaube ich, einmal ganz kurz von Maharo gesprochen. Mhm. Das ist dein Ranger gewesen, wo du dachtest, kein bis wenig Französisch spricht, aber sich dann einfach nur herausgestellt hat, dass er einfach ein sehr, sehr ruhiger Mensch ist. Mhm. Er ist für dich eine wichtige Person auf dieser Reise gewesen. Mhm. Was hast du von ihm über Madagaskar und das Leben so gelernt? Er scheint ja wirklich viel beigebracht zu haben.
Ja. Maharo ist bis heute für mich ein sehr wichtiger Mensch, auch wenn ich mit ihm zu ihm keinen Kontakt habe, weil er kein Handy hat und oder zumindest damals nicht hatte und ja, wir einfach keine Möglichkeit hatten. Maharo ist ein Madagasse, er war in den 50ern. Du hast ihn schon als sehr ruhig beschrieben, das passt. Maharo ist ein Mensch, der hat unglaublich in sich geruht. Und mit Maharo habe ich gelernt, was Zeit bedeutet und was es bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein, auch wenn das so abgedroschen klingt. Wir waren zusammen in dem kleinen Dorf Torotorofuzi. Es war die Zeit, als ich dort in der Wiederaufforstung mitgearbeitet habe. Und dort habe ich gelernt, wie das sich anfühlt, wenn Dinge nur hintereinander geschehen, wenn es kein Paralleluniversum gibt. Wir haben dort ganz, ganz einfach gelebt. In diesem Dorf gibt es keinen Wasseranschluss. Da gibt es ein Dorfbrunnen, der oft genug nur sehr wenig Wasser enthält. Es gibt eine Latrine fürs ganze Dorf. Natürlich kein Stromanschluss. Das heißt, wir sind mit der Sonne aufgestanden oder noch im Morgengrauen. Und wenn es dunkel wurde, sind wir wieder schlafen gegangen. Wir haben auf diesem Fatapera, auf dem eisernen Ofen, auf dem oben die Kohlen angezündet werden, haben wir gekocht. Es ist alles, hat dort nacheinander stattgefunden. Und wir haben ganz oft auch uns unterhalten, wenn wir Zeit hatten. Und Zeit hatten wir dort. Denn entweder wir haben gearbeitet, und wenn wir nicht gearbeitet haben, haben wir gekocht. Wenn wir nicht gekocht haben, hatten wir Zeit. Okay, natürlich geschlafen, aber da war plötzlich Zeit zur Verfügung. Dann haben wir uns auf die Terrasse gesetzt und haben uns gegenseitig Vokabeln beigebracht. Das sind zum Beispiel eine Henne mit ihren piepsenden Küken vorbeigegangen. Da habe ich gesagt, Maharo, wie heißt das Tier? Dann hat er gesagt, Akuhu. Und er gesagt, ja, und die Kleinen? Akuhu Keli, Keli klein, Akuhu Huhn. Also Huhn in klein eben, kleines Huhn. Was habe ich von ihm noch gelernt, außer dieser Langsamkeit und diesem Hier und Jetzt Dasein? Letztendlich habe ich dort verstanden, dass ich eigentlich viel weniger brauche, dass ich viel zu viel Ballast rumschleppe. Ich dachte damals schon, dass ich eigentlich mich beschränken kann und nicht zu viel dabei habe im Gepäck und habe dann trotzdem festgestellt, ich habe viel zu viel dabei, denn Maharo ruhte in sich und saß auf der Veranda, auf der Stufe. Und wenn wir uns gegenseitig Vokabeln beigebracht haben, hat er einfach nur in seine Hemdtasche gefasst, hat einen kleinen abgegriffenen Kalender und einen Stift rausgeholt hat irgendeine freie Seite aufgeschlagen und hat da dann das deutsche Wort hineingeschrieben, das ich ihm genannt habe. Und ich wiederum, ich habe dann gemerkt, jetzt brauche ich einen Stift und jetzt brauche ich mein Vokabelheft. Also bin ich aufgestanden, bin zum Rucksack, habe rumgekramt, habe den Stift und das Vokabelheft rausgeholt, habe mich wieder hingesetzt. Wir haben uns wieder unterhalten. Dann fiel mir ein, ich habe doch eigentlich so ein madagassisch-deutsch-Wörterbuch, das hole ich dann auch mal noch schnell dazu. Also wieder aufgestanden, wieder rumgekramt, wieder geholt. Und so ging das so ein bisschen, bis mir das bewusst wurde, dass das eigentlich alles gerade völlig zu viel und fehl am Platz ist, dass ich es gar nicht brauche. Und dass er neben mir sitzt und völlig in sich ruht. Und zumindest diese Dinge in dem Moment nicht vermisst. Allerdings ist mir auch völlig klar, dass ich das aus einer absolut westlichen und sehr privilegierten Sicht beschreibe. Denn das, was für mich dort so einfach war und dieses, wenn ich sage, da gab es keine Parallelwelt, da war alles nacheinander, dann bedeutet das aber für die Menschen dort natürlich einen unglaublich harten Alltag. Denn das, was jetzt für mich so neu und so fremd war mit Brunnen und alles nacheinander, das ist für die Menschen eine heftige Realität, wenn sie wirklich nur den Brunnen haben und der Brunnen dann auch noch wenig Wasser enthält. Und das ist alles andere als, wenn ich das für mich so als diese große, das war sehr befreiend, in Anführungszeichen, das mal so zu erleben, dann weiß ich sehr wohl, dass das aber für die Menschen vor Ort definitiv sich anders anfühlt und anders wahrgenommen wird.
Wie befreiend es wohl für ihn sein muss, bei uns den Wasserhahn aufzumachen.
Genau.
Und nicht darauf achten zu müssen oder die Heizung aufzudrehen und es ist warm und es ist isoliert und so weiter.
Genau.
Das ist schon so. Das ist, man muss immer die andere Seite halt eben auch sehen und begreifen. Wie ist das denn jetzt für dich? Du bist ja jetzt auch schon eine Weile zurück, hast dieses Buch geschrieben. Wie begleitet dich das alles in deinem Alltag?
Ich denke nach wie vor wahnsinnig viel an Madagaskar, ganz klar. Und ich denke, dort haben dann auch Dinge begonnen, die dann erst für mich weitergingen. Meine Liebe zu den Regenwäldern hat zum Beispiel gehalten. Ich war seither noch in vielen anderen Orten wieder im Regenwald unterwegs. Ich habe auch weitere Sabbatjahre gemacht. Mittlerweile habe ich gekündigt, bin freiberuflich tätig. Das heißt, es hat was angestoßen, das dann ins Rollen gekommen ist. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, wohin es jetzt endlich führt, wohin es rollen wird. Aber es hat wahnsinnig viel angestoßen in mir. Und wahnsinnig viel. Du hattest vorhin auch mal die Frage gestellt, in Bezug auf, wie sich das anfühlt, so ein Traum oder sowas realisiert zu haben, das so lange dann da war. Ich denke, das hatte damit auch zu tun, dass ich da festgestellt habe, okay, das ist möglich, dass ich die Dinge, die ich interessant finde, die mich interessieren, dass ich aufbreche, auf Reisen gehe und mir die Welt oder den Teil der Welt ansehe, den ich gerne kennenlernen möchte, den ich mir gerne ansehen möchte. Und es war ein wunderschönes Gefühl, das realisiert zu haben, gemacht zu haben. Und gleichzeitig war es das Gefühl von, okay, jetzt war ich hier und was ist da hinten hinterm Horizont? Da lockt dann noch mehr und dann kommt die nächste Stufe und der nächste,
das
die nächste Idee. Und ja, genau. Genau.
Die Bucketliste, die wird immer länger.
Genau. Hat ganz viel angestoßen.
Ja, sehr schön. Ja. So abschließend, gibt es eine zentrale Botschaft, die du den Zuhörern mitgeben möchtest? Also so zu deinem Buch, der Association und Madagaskar? Also Buch kaufen, klar, ja. Aber sonst...
Ja, ich hoffe, dass es auf jeden Fall lohnt, das Buch zu lesen. Ich denke, Madagaskar ist ein Land, das bei uns sehr unbekannt ist, oft. Das es kaum bis in die Presse schafft, kaum, ja, es fliegt so völlig unterm Radar. Was ja schade ist, denn ich denke, es ist ein Land, das unglaublich faszinierend ist, in dem ich mit den Menschen ganz tolle Erfahrungen gemacht habe, auf eine ganz große Offenheit und Hilfsbereitschaft gestoßen bin. Und dementsprechend denke ich, für jeden, der sich für Madagaskar interessiert, es lohnt sich tatsächlich hinzureisen, das einfach zu machen und sich zu trauen, denn meine Erfahrung hat gezeigt, dass ich tatsächlich überall Hilfe gefunden habe, überall Menschen da waren, die mir weitergeholfen haben, die mir den Weg gezeigt haben, die mir geholfen haben, ein Taxi zu organisieren, wenn ich dringend eins gebraucht habe. Und ja, also es lohnt sich und es gibt eigentlich kein tatsächliches großes Hindernis, sehr dieses schön. Land zu bereisen.
Rebecca, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute, dass du uns Madagaskar und die Lemuren ein bisschen näher gebracht hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg für das, was kommt. Also für deine Zukunft, für deine nächsten Projekte, vielleicht für deine nächsten Bücher. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank. Ja, mir hat es ebenfalls wirklich Spaß gemacht.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an Rebecca für ihre Zeit. Ich hoffe, die Folge über Madagaskar hat dir gefallen. Und wenn du magst, dann hör doch auch in den Off the Path Daily Podcast rein, denn da veröffentlichen wir nach wie vor jeden Tag eine neue Folge. Und der steht so ein bisschen auf der Kippe, ob er dieses Jahr überlebt oder nicht. Wir brauchen noch deutlich mehr regelmäßige Hörer, also gerne reinhören, abonnieren und natürlich auch weiterleiten und weiterempfehlen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ja, und ansonsten nächste Woche Dienstag hier wieder ab 4 Uhr im Weekly, im Off the Path Podcast. Also pass auf dich auf und ja, dass dir sowas wie mir nicht nochmal passiert. Das ist sehr unangenehm, so einen kaputten Finger. Und mit Tüte duschen. Also, tschüss.